Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 93. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Länger leben? Klar, das wollen wir wohl alle. Gesund natürlich. Aber was, wenn es dabei längst nicht mehr um mehr Jahre geht, sondern um mehr Kontrolle? Um das Hacken unserer eigenen biologischen Codes? Um das Aufhalten oder vielleicht sogar das Umkehren des Alterns? In dieser Folge steigen wir nicht in die Basics ein. Heute geht es darum, was sich am Horizont abzeichnet, die Longevity-Debatte bewegt, vielleicht auch spaltet und warum das Thema vielleicht viel größer ist als Gesundheit, Tech und Wissenschaft zusammen. Und dafür habe ich wie immer jemanden an meiner Seite.
Talk der Woche.
Heute ist Dr. Domenitor bei mir. Er ist studierter Pharmazeut und promovierter Wirtschaftswissenschaftler. Gemeinsam mit seinem Co-Founder Dr. Dominik Duscher gründet er das Skincare-Unternehmen Tomorrow Labs. Aber was genau das ist, hören wir gleich noch. Außerdem ist er Präsident und Mitgründer des Geneva College of Longevity Science, einem Schweizer Institut für Langlebigkeitsmedizin. Heute spricht er mit mir. Dominik, schön, dass wir uns unterhalten. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie definierst du für dich selbst Longevity? Also geht es da in erster Linie um Langlebigkeit, um Gesundheitsspanne oder ein allgemeines Körperverständnis? Das würde mich sehr interessieren.
Gute Frage, und tatsächlich gibt es extrem viel Diskussion, weil das der Begriff Langlebigkeit oder Longevity natürlich manchen Leuten in den falschen Hals gerät, weil sich da sehr schnell die Frage auftut, geht es wirklich nur darum, lange zu leben? Was natürlich, wenn man jetzt unterstellt, man verbringt die letzten Jahre in Krankheit, vielleicht nicht so attraktiv wirkt. Darum zuallererst einmal geht es wirklich um diese Gesundheitsspanne.
Du beschäftigst dich ja beruflich mit Zellalterung und wissenschaftlicher Prävention. Da interessiert es mich natürlich, wie lebst du selbst? Also was sind deine Routinen, was sind deine Hacks oder Überzeugungen? Erzähl ein bisschen bitte.
Naja, wir haben natürlich, was klinische Daten betrifft, die stärksten Anzeichen dafür, dass das lebensverlängernd und gesundheitsfördernd ist, wenn wir Sport machen, wenn wir uns gesund ernähren. Da sind eigentlich nicht so viele Überraschungen dabei. Es ist im Gegenteil so, dass viele Leute, die sich mit dem Thema erstmalig beschäftigen, dann sagen, ach, das weiß ich doch, das haben mir doch schon meine Großeltern gesagt, und es stimmt auch. Das sind wichtige Dinge. Wir sind nur heute an einem Punkt, wo wir das natürlich mit Daten unterlegen können, ob das jetzt epigenetische Tests sind oder andere diagnostische Möglichkeiten. Und so ist es halt auch für mich. Ich achte zuallererst einmal darauf, regelmäßig Bewegung und Sport zu machen. Das muss dem Alter angepasst sein. Das sieht sicherlich anders aus, wenn du 30 bist, versus du bist 65. Und Ernährung spielt auch eine Riesenrolle. Und natürlich gibt es dann einige andere Hacks, die spannend sind, was weiß ich, Rotlichttherapie, oder da glaubt jeder an etwas anderes und empfindet das auch etwas anders. Aber wie gesagt, wichtig ist, man sucht sich Dinge, die auch wirklich klinisch irgendwo bewiesen sind.
Und woran glaubst du? Also von den ganzen Hacks?
Ja, also ich muss sagen, es ist wie gesagt sehr altersangepasst. Ich persönlich halte viel von Rotlichttherapie. Wenn man jetzt in diese klassischen Biohacking geht, ich meine, was gibt's da? Die Leute glauben an Saunieren, Eisbaden, Rotlicht. Diese physikalischen Therapien haben tatsächlich etwas für sich. Wir haben jetzt keine klaren Beweise, dass sie lebensverlängernd wirken, aber wir wissen natürlich, dass sie in vielerlei Hinsicht positiv für die eigene Gesundheit sind. Und wenn wir jetzt davon ausgegangen sind, dass etwa Sport tatsächlich lebensverlängernd ist, naja, dann ist eigentlich alles, was uns dabei unterstützt, wertvoll, weil das sozusagen indirekt dazu beiträgt.
Das bist du ja zusammen mit deinem Co-Gründer, auch ein Dominik, Gründer von Tomorrow Labs. Erzähl mal bitte etwas darüber. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und was macht ihr da genau?
Also wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe mal in Wien Medizin zu studieren begonnen, habe es dann nie abgeschlossen, habe dann anschließend Pharmazie und Wirtschaft gemacht und bin aber mit meinen Freunden von der Universität eng in Kontakt geblieben. Der andere Dominik ist dann in die USA gegangen nach seinem Medizinstudium, hat dort in Stanford in einem tollen Labor geforscht um das Thema Wundheilung und Regeneration. Und da ging es vor allem darum, über einen damals neu entdeckten Zellsignalweg die Zelle funktional zu verjüngen. Das heißt, auch in einer gealterten Zelle sozusagen die Funktionalität herzustellen. Und das war ein unglaublich spannender Forschungsbereich. Und wir haben uns das angesehen, ich war dann involviert. Und im letzten Endes haben wir gesagt, wir wollen das in die Ästhetik überführen. aus dem einfachen Grund, dass für das Thema Longevity, das es damals schon überall gab in Kalifornien, aber in Europa noch ein riesen Fragezeichen versehen hatte, sicherlich keine Investoren und Nachfrage gegeben hätte. Aber womit wir uns eben beschäftigt haben, ist, eine Zelle funktional zu verjüngen. Und das hat dann im Endeffekt auch mein persönliches Interesse an dem ganzen Bereich Longevity ausgelöst.
Und wie macht ihr das genau, wenn ich fragen darf?
Da geht es um den HIF-1-Signalweg. Das, wenn man sich vorstellt, die Zelle als kleinster oder einer der wesentlichen Bausteine unseres Körpers, dann funktioniert die am Ende des Tages gar nicht so komplex. Wir haben zwar unterschiedliche Zellarten, aber immer wenn es um das Thema Regeneration geht, dann ist das ein gleicher Mechanismus, der eben ablaufen muss. Und Regeneration ist dann notwendig, wenn Schaden entsteht. Das kann krankheitsbedingt sein, das kann durch eine Wunde sein, das kann durch Sonne entstehen. Also Schäden gibt es ja viele. Exogen und endogen Alter ist eigentlich ein Stresszustand für die Zelle. Und man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, weil ja sehr vieles im Körper, wenn wir älter werden, nicht mehr ganz so funktioniert, wie es tun sollte. Und bei der Regeneration, die in der Zelle eben an sich vorgesehen ist, gibt es einen Mechanismus, wo dieses HIF-1-Molekül den Zellkern hineinwandern muss, um dann dort eine Wirkkaskade von bis zu 300 Genen zu aktivieren. Das ist also sogenannter Master Regulator Faktor. Hat am Ende auch die Entdeckung den Nobelpreis gewonnen in 2019, glaube ich. Also ein sehr wichtiger Durchbruch in der Zellforschung. Und es gibt verschiedene Arten, diesen Mechanismus zu unterstützen. Werden auch dann medizinisch eingesetzt in der Krebstherapie, Wundheilungsforschung und. Wir haben uns natürlich, wenn es um die Ästhetik geht, einen Signalwegmodulation überlegt, die als solche auch jetzt von der Regulatorik kosmetisch sein kann, aber eben auf eine sehr gute Art und Weise hier dazu verhilft, diesen Signalweg zu fördern.
Kann ich den Signalweg dann auch auf andere Organe übertragen, weil das also quasi das Hochregulieren im Zellkern wäre ja rein theoretisch.
Da gibt es unglaublich tolle Studien. Also da haben sie zum Beispiel, das ist natürlich jetzt Mausstudien und da geht es wirklich um Medizin, da wurde ein Infarkt ausgelöst und sozusagen dann solche Moleküle, solche HIF-1-Regulatoren gespritzt und die sind dann systemisch nur an dem Ort der Verletzung tätig geworden. Also das wurde stark differenziert, also das ist auch dann nicht überall notwendig und haben dieses Herzmuskelgewebe auch wieder regeneriert. Und das ist, wie gesagt, auch beim Thema Krebs, das wurde damals auch im Zuge der ganzen Corona-Pandemie untersucht. Also da gibt es einen Haufen Studien. Wir haben, wie gesagt, uns damals dann auf die Ästhetik fokussiert.
Also es hat quasi einen ähnlichen Effekt wie eine pluripotente Stammzelle, die ja auch in der Theorie zu dem Ort des Schadens wandert und dort repariert. Kann ich mir das so vorstellen?
Also wir wollen natürlich keine Übereinstimmung mit Stammzellen und unserer Technologie hier herstellen. Aber es stimmt, die Selektivität ist auch gegeben. Das ist ganz faszinierend zu sehen, dass der Körper dann wirklich die Dinge dort einsetzt, wo sie benötigt werden. Und in dem Fall geht es eben um den regenerativen Prozess, wo, muss man sich vorstellen, den Schneeballeffekt, wo sozusagen ganz entscheidend dieser HIF-1-Signal in den Zellkern wandert und von dort dann bis zu 300 regenerative Gene auslöst.
Wofür steht HIF-1?
Hypoxia-Inducible Factor, weil dieses Molekül das erste Mal im Kontext von einem sauerstoffarmen Zustand der Zelle entdeckt wurde.
Ja, spannend. Welche konkreten Effekte oder messbaren Veränderungen konntet ihr bislang erzielen?
Also wir haben verschiedene klinische Studien durchlaufen mit dem Produkt. Das einerseits ging es um das Thema wirklich Hautverjüngung. Das war sozusagen der erste Ansatz, weil wir gesehen haben, dass in der Behandlung dieser Patienten mit chronischen Wunden auch das umliegende gesunde Gewebe sich verändert hat. Und zwar im Sinne eines Effekts, den man jetzt klassischerweise bei Anti-Aging-Produkten sich wünscht. Das heißt, die Haut wurde stärker, reißfester, dicker, besser durchblutet, elastischer und das alles führt natürlich dazu, dass dann weniger sichtbare Falten sind. Das war der Effekt, auf den wir zunächst abgestellt haben. Und wir haben dann unsere Studien fortgesetzt und haben uns auf das Thema Haarwuchs spezialisiert. Warum? Haare sind ein Hautanhangsgebilde. Es macht sehr viel Sinn, auch hier das Thema Blutversorgung sozusagen zu optimieren, was wir eben bemerkt haben, dass in der Haut grundsätzlich der Fall ist. Denn Haarverlust üblicherweise in den allermeisten Fällen ist genetisch bedingt. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass ein Testosteronabbauprodukt die kleinen Kapillar, also die Blutgefäße, die die Haarwurzel versorgen, angreift und verkümmern lässt. Und durch dieses Ausbleiben von wichtigen Nährstoffen über die Zeit fängt das Haar an zu schrumpfen, länger, sage ich einmal, Pausen einzulegen im Wachstum und irgendwann gänzlich abzusterben. Dann wird auch die Wurzel abgebaut und resorbiert und naja, dann ist der Haarausfall dauerhaft. Das heißt, in diesem Prozess lässt sich eingreifen und wir haben dann sowohl zu dem Bereich Verjüngung als auch zum Thema Haarausfall in medizinischen Journalen unsere Ergebnisse publiziert und haben dann auch mittlerweile ein Patent für Europa und die USA erhalten.
Wäre das auch ein Produkt für mich oder ist bei mir schon Hopfen und Malz verloren?
Ja, das Problem ist eben, wie gesagt, wenn der Prozess losgetreten ist, lässt sich eingreifen. Aber ganz am Ende dieses Prozesses, wenn die Haarwurzel tatsächlich abgestorben ist und dann auch vom Körper resorbiert wird, dann lässt sich eigentlich nur mehr ein anderes Haar an diese Stelle verpflanzen. Warum ist es interessant, in den Prozess einzugreifen? Erstens mal, ja, kein Mensch lässt sich, glaube ich, gerne Haare einsetzen. Also das ist ja auch wenn es ein kleinerer Eingriff ist, ist es trotzdem eine Operation mit diversen Risiken und Problemen verbunden, Schmerzen und Geld. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass speziell bei den Damen, wo Haarverlust wesentlich unangenehmer empfunden wird, weil natürlich bei den Herren gibt es viele Beispiele, wo das durchaus als sehr attraktiv wahrgenommen wird oder männlich. Ich glaube, Frauen freuen sich generell nicht, erleben das Problem aber auch speziell typischerweise später im Wechsel. Also bei den Herren beginnt das früher, klar, die haben viel Testosteron, gerade in der Jugend, da beginnt der Haarausfall früher. Bei den Frauen kommt das typischerweise dann zu tragen, wenn man eben diesen Hormonhaushalt der Frau, der sich verändert und dann plötzlich, sage ich einmal, der Östrogenspiegel sinkt vielleicht, Testosteron ist noch immer zu viel da. Der Haarausfall ist aber diffus. Das heißt, den Damen steht typischerweise auch nicht die Möglichkeit offen, Haare zu verpflanzen. Weil bei den Männern sehr oft der äußere Haarkranz, der eben bleibt, immun ist gegen das Problem und der wird dann nach oben versetzt und bei den Damen lässt sich eigentlich nichts tun. Das heißt, hier noch wichtiger, rechtzeitig eine Behandlung zu starten oder eben eine Therapie. Und da gibt es zwei, drei andere Kandidaten, die man auch so wie unser Produkt topisch anwenden kann. Leider diejenigen, die zwar auch funktionieren und medizinisch sind, kommen sehr oft mit Nebenwirkungen und wir haben das glücklicherweise in unseren Studien nie bemerkt.
Ja, sehr spannend. Jetzt ist ja so, dass viele Longevity-Startups mit AI arbeiten oder CRISPR-Technologie verfolgen, mRNA-Plattformen, Exosom-Therapie. Mit welcher Technologie arbeitet ihr?
Gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass AI mittlerweile eine sehr starke Rolle in dem Bereich spielt, weil einfach die diagnostischen Möglichkeiten unglaublich stark angestiegen sind. Und um Sinn sozusagen aus dem allen zu machen, braucht es AI. Wir, würde ich sagen, sind in dem Fall sehr klassisch vorgegangen. Das heißt, wir haben uns das angesehen. Wir haben Zellstudien zu Beginn gemacht, um zu zeigen, dass der Effekt einmal grundsätzlich möglich ist und funktioniert und sind dann in Folge natürlich wirklich zu den Patienten gegangen. Anders als bei der Entwicklung eines medizinischen Produkts, wo Tierversuche dann der Zwischenschritt wären, ist das bei Kosmetik einmal grundsätzlich gar nicht erlaubt und auch nicht angedacht. Was wir gemacht haben, ist eben Schritt 1, die Zelle, zu schauen, wie viel dieses Wirkstoffs oder dieser Wirkstoffgruppe, die wir einsetzen, verwendet die Zelle optimalerweise. Haben dann Permeationsstudium gemacht. Das heißt, wie viel, wenn wir das jetzt aufbringen auf die Kopfhaut etwa, wird denn dann tatsächlich eindringen, um auch auszuschließen, dass jetzt irgendeine systemische Belastung passiert, dass das nicht in den Blutkreislauf gelangt oder ähnliches. Und haben dann daraus sozusagen die Entwicklung des Produkts vorgenommen. Das heißt, das war genau genommen noch oldschool, wirklich im Labor mit ein paar Leuten.
Was meinst du, was kommt denn in der Zukunft noch auf uns zu, technologisch? Wenn wir so ein bisschen so 5-10 Jahre in die Zukunft schauen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe natürlich die Freude dadurch, dass ich Professor bin bei GCLS, dem Geneva College of Longevity Science, dass wir uns sehr stark austauschen mit vielen jungen Unternehmen in dem Bereich und auch einige von den Gründern als Studenten begrüßen. Und man sieht, der Weg geht natürlich ganz stark eben in diesen technischen Bereich hinein. Das heißt, es gibt einen Haufen neuer diagnostischer Möglichkeiten, die voll ausgeschöpft werden. Das ist, denke ich, auch in Europa insofern besonders spannend, weil wir natürlich bei manchen dieser fortschrittlichen Therapiemöglichkeiten eher konservativ sind. Das heißt, Themen wie Stammzellen, Peptide, Exosome, die eine große Rolle spielen, sage ich mal, in Diskussionsforen und auch tatsächlich schon zur Anwendung gelangen in Asien. Nicht nur Fernost, sondern auch vielleicht Mexiko oder Dubai, die sind ja in Europa eigentlich nicht möglich, also zumindest jetzt nicht im Kontext von Lebensverlängerung oder Leistungssteigerung, sondern nur bei gewissen Krankheiten werden die angewendet. Das heißt, mir scheint, es beschäftigen sich die Menschen sehr stark mit den Themen wie At-Home-Tests, um eben Visibilität zu generieren. Da tut sich einiges. Es gibt auch immer mehr Medizinprodukte, glaube ich, ob es jetzt der Vagusnervstimulator ist oder ähnliches, die sich dem Thema annehmen. Und wir sehen ja, Technik ist immer ein sehr spannender Bereich, der sich sehr rasch entwickelt. Und da sind natürlich dann Unternehmer auch gespannt, in der Richtung weiterzuforschen, weil die Entwicklung von Medikamenten oder Arzneimitteln ist halt eine sehr, sehr aufwendige, ein sehr langfristiger Prozess, der sehr viel Geld bindet. Auch da sehen wir natürlich spannende Entwicklungen, etwa wenn es darum geht, Medikamentengruppen, die wir schon kennen, für neue Anwendungsgebiete zuzulassen. Also ich glaube, das populärste, auch ein Peptid, sind die GLP-1-Agonisten, also Ozempic und Co., Mounjaro. Und da stehen jetzt einige neue, sage ich mal, knapp vor dem Launch, also auch Roche, mit denen wir ein gemeinsames Forschungsprojekt zu dem Thema laufen haben, hat hier einen neuen Kandidaten. Und die Idee ist natürlich einerseits, neue Arzneimittel zur Verfügung zu stellen, die bei Diabetes und bei Obesity helfen, also wirklich zur Gewichtsreduktion beitragen, was natürlich einen grundsätzlich gesundheitsfördernden Effekt hat. Aber auch, glaube ich, geht es den Unternehmen darum, immer mehr andere Krankheitsbilder zu identifizieren, wo diese Medikamente hilfreich sein können. Also das heißt jetzt speziell zum Beispiel im konkreten Fall Alzheimer. In dem Kontext wird es wohl auch zugelassene GLP-1-Agonisten demnächst geben. Und das ist sehr spannend. Ein letzter Bereich vielleicht an der Stelle, wo sich viel tut, das sind die Supplements, die Nahrungsergänzungsmittel, wo natürlich immer wieder einiges Neues auf den Markt kommt. Das ist natürlich schwierig, weil da ist es jetzt nicht immer ganz transparent für den Konsumenten. Wie wirkt das wirklich? Ist das schon klinisch bewiesen oder nicht? Und man muss dann auch oft sagen, wenn natürlich alle diese Claims tatsächlich eintreten, dann müsste man eigentlich aus regulatorischer Sicht das wirklich schon als Medikament behandeln. Fairerweise, es ist nicht immer ganz transparent. Ein sehr populäres Einschlafhilfe zum Beispiel ist mit Melatonin ein Arzneimittel in der Schweiz, aber wenn man über die Grenze nach Österreich oder Deutschland fährt, ein Supplement. Also es ist einfach ein sehr junger Bereich, wo sich viel tut.
Ja, absolut, aber es ist sehr spannend, was sich da alles so entwickelt und ich spreche immer öfters mit meinen Gästen über GLP-1-Agonisten. Für mich ist das wirklich fast schon ein Wundermittel, weil so viele positive Effekte immer mehr dazukommen und erforscht werden. Also von daher ist es nicht des Teufels. Es ist aber auch kein Allheilmittel, aber trotzdem sehr spannend zu sehen, wie sich die positiven Effekte weiter darstellen und auf welcher zellulären Ebene ein positiver Effekt zu beobachten ist, ist faszinierend.
Ich finde das sehr begrüßenswert, dass wir natürlich dadurch die Möglichkeit haben, nach einer Zeit, wo wir vielleicht aus falsch verstandener Höflichkeit oder Political Correctness viele Dinge für gut oder normal erachtet haben, die tatsächlich ungesund sind. Also Übergewicht, es geht jetzt sicherlich nicht darum, einzelne Menschen herauszupicken und denen sozusagen jetzt hier vorwurfsvoll zu begegnen, aber zu behaupten, dass das gut sei, ist einmal aus medizinischer Sicht sicherlich nicht richtig. Da wird es langfristig zu vielen Problemen, ob jetzt kardiovaskulär, metabolisch, Gelenksabnutzungserscheinungen und wie man sieht, bis hin zu neurodegenerativen Erkrankungen, die begünstigt werden. Das heißt, dagegen etwas zu tun ist wesentlich. Und solche Menschen zu unterstützen mit Arzneimitteln ist natürlich eine tolle Sache. Fairerweise ein dauerhafter Effekt, man kann ja nicht ewig auf diesen Medikamenten bleiben oder sollte es zumindest nicht, der kann natürlich nur durch eine Lebensstilveränderung auch irgendwo herbeigeführt werden. Und ich denke, das ist jetzt die große Herausforderung für die Industrie, wo vielleicht auch Chancen bestehen für kleine, junge, innovative Unternehmen, das zu unterstützen. Ich sage jetzt mal durch eine clevere, smarte App, die Leute wirklich dazu bringt, diesen Gewichtsverlust dann auch dauerhaft zu machen.
Ja. Wenn wir wieder in Richtung Kosmetik gehen oder generell über Zellen sprechen, gibt es ja den Ansatz von präventiver Zellpflege, also dem Versuch, frühzeitig die Alterungsprozesse zu verlangsamen. Glaubst du, dass wir in Zukunft personalisierte Routinen haben werden, quasi abgestimmt auf die individuelle Genetik oder das biologische Alter oder sogar die Hautflora, die uns dann helfen, präventiv einzugreifen?
Jein. Also zum einen muss man ganz offen sagen, es ist halt die Epigenetik wichtiger als die Genetik. Das heißt, wenn jetzt jemand, also speziell jetzt auf die Haut, die Zelle und die Ästhetik gesprochen, stark raucht, viel trinkt, nicht viel schläft und vielleicht auch keinen Sport macht, dann wird es das Erscheinungsbild der Haut einfach stärker verändern. Da kann man die besten, es gibt sicher immer Ausnahmen, aber auch mit der besten Genetik ist das jetzt alles nicht hilfreich. Das heißt, zu hoffen, dass ich jetzt sozusagen nur aufgrund meiner Genetik oder mit auf meine Genetik abgestellte Produkte den echten Mehrwert erziele, ist, glaube ich, zu viel. Wir werden weiterhin Lösungen haben, die vermutlich, sage ich mal, eine Allgemeingültigkeit besitzen. Was aber auch gut ist, und die meisten Produkte sind Konsumgüterartikel, und hier zu individualisieren ist nicht einfach. Das muss man auch ganz offen sagen. Aus Sicht der Produktion ist es sehr schwierig, individualisierte Skincare zu machen. Das ist nicht nur ein reiner Kostenfaktor, sondern man muss sich das auch vorstellen, dass natürlich diese Produkte haltbar sein sollen. Die müssen in diesen langen Lieferketten auch, sage ich, einiges aushalten, müssen dann im Regal eine Weile gut bleiben. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, sollten das standardisierte Prozesse sein und standardisierte Produkte. Aber die können natürlich viel smarter werden. Und ich glaube, da sind wir am richtigen Weg.
Dominik, ich möchte dich zum Schluss fragen, welche drei Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben? Ganz, ganz allgemein, Longevity, Haut, das steht dir frei zu entscheiden.
Das Erste ist, ich bin natürlich zwangsläufig ein großer Fan von Fortbildung in dem Bereich, und ich würde den Leuten wirklich ans Herz legen, zu versuchen, sich hier fortzubilden, um nicht irgendwelchen falschen Propheten aufzusitzen. Es ist natürlich immer sehr verführerisch, die Informationen, die man bekommt, etwa von Social Media zu genießen. Da ist es aufgrund der Aufmerksamkeitsspanne der Leute so, dass komplexe Themen sehr verkürzt dargestellt werden. Es ist natürlich dann schon weitaus hilfreicher, wenn man die Möglichkeit hat, eines Formats wie eines solchen Podcasts, wo man durchaus mehr in die Tiefe gehen kann. Aber fairerweise lassen sich natürlich Aussagen hier auch nicht immer nachvollziehen. Das heißt, da oder dort auch nachzulesen, wirklich in der wissenschaftlichen Literatur, ist zwar eine große Herausforderung für den durchschnittlichen Konsumenten, das weiß ich. Auf der anderen Seite eine gewisse gesunde Skepsis, wenn ich jetzt die Werbeclaims von gewissen Unternehmen lese, die gehört, finde ich, dazu. Sonst tut man sich selbst keinen Gefallen. Das Zweite ist, man sollte wirklich den Dingen vertrauen, von denen wir wissen, dass sie funktionieren. Es ist eben, Sport und Ernährung sind ganz wichtige Bausteine. Schlaf hat sich auch in den letzten Jahren durch mehr Forschung gezeigt, dass das einfach essentiell ist für unseren Körper, um einfach zurückzukommen. Und da gibt es ganz viele Varianten, wie man das fördern kann. Spielt mit Stress, das spielt mit nicht zu viel blaues Licht, das spielt mit die richtige Temperatur im Schlafzimmer. Das ist eine Riesensache. Und das Dritte ist, glaube ich, trotz sozusagen dieser Hinweise, sich auf Wissenschaft zu berufen, vorsichtig zu sein, nicht alles zu glauben, dennoch die Neugierde zu bewahren, um sich eben hier auch selbst nicht sozusagen im Weg zu stehen durch zu viel Skepsis. Es tut sich gerade jetzt im Moment in der Gesundheitsbranche wahnsinnig viel. Ich begrüße diesen präventiven Zugang zu Healthcare. Wenn ich aufrufe zur Vorsicht, dann nur, damit die Leute eben sich nicht frustrieren lassen durch die falschen Produkte und Entscheidungen. Es ist im Moment eine wunderbare Entwicklung, dass die Leute plötzlich gerne mit ihrem Arzt sprechen und vielleicht auch einmal hingehen, bevor es zwickt. Und das soll eigentlich der Status quo sein, der neue.
Ja, super. Vielen Dank. Wertvolle Hinweise. Vielen Dank für den spannenden Austausch und die Zeit, die du dir genommen hast. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Fakten der Folge.
Dominik hat uns erzählt, dass durch Aktivierung des sogenannten HIF-1-Signalwegs Zellen funktional verjüngt werden können. Dieser Mechanismus spielt eine zentrale Rolle bei Regeneration, Wundheilung und Zellreparatur und ist die Grundlage für neue Ansätze in der Ästhetik und Medizin. Trotz technischer Innovationen sind regelmäßiger Sport, ausgewogene Ernährung und guter Schlaf weiterhin die effektivsten, wissenschaftlich belegten Maßnahmen für Gesundheit und Langlebigkeit. Produkte, die gezielt Zellprozesse aktivieren, zum Beispiel über die Haut, zeigen vielversprechende Ergebnisse bei Hautverjüngung und Haarwachstum, ohne systemische Nebenwirkungen. Und die personalisierte Gesundheitsvorsorge profitiert stark von moderner Diagnostik wie zum Beispiel At-Home-Tests. Gleichzeitig ist für Dominik aber auch kritisches Denken gefragt. Nicht jeder Trend oder jedes Supplement hält, was es verspricht. Deswegen ist hier immer wissenschaftliche Validierung entscheidend. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch mal ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonnier uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@zerontech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, kleine To-Do-Listen entlasten dein Gehirn. Wusstest du, dass schon eine einfache Notiz deinem Gehirn hilft, loszulassen? Wenn du To-Dos, Gedanken oder Mini-Erinnerungen im Kopf behältst, bleibt dein präfrontaler Kortex in Dauerschleife aktiv. Nicht vergessen, daran denken, gleich machen. Das kostet Konzentration und Energie, auch dann, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Deswegen hilft es, Aufgaben sofort aufzuschreiben. Und ja, auch die, die du eh gleich erledigst. Dann tritt nämlich folgender Effekt ein. Dein Gehirn muss sie nicht mehr verwalten, was zu weniger Stress und mehr Klarheit führt. Ein kleiner Zettel, eine App oder ein Notizbuch reichen. Es geht nicht um Struktur, sondern um Entlastung. Also mein Random Reminder in dieser Woche. Kleine To-Do-Listen entlasten dein Gehirn. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Zerontech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@zerontech.de.